Ich habe heute Miriam Stein zu Gast. Goethe, 100 Dinge, Unterleuten, die Schattenfreundin, Neue Wahr Süd, Gotthard. Seit mittlerweile über 20 Jahren steht sie vor der Kamera und zählt selbst zu den gefragtesten Schauspielerinnen dieses Landes. Die in Wien aufgewachsene Halbschweizerin und Wahlberlinerin lebt mittlerweile eine Stunde außerhalb von Berlin auf dem Land. Ich möchte mit ihr zusammen über ihre Rollen sprechen, über sie selbst und über ihr klimapolitisches Engagement. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Miriam. Ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast.
Ja, ebenso. Ich freue mich auch über die Anfrage.
Miriam, wir fangen mit einer ganz komischen Frage wahrscheinlich an. Miriam, auf einer Skala von 1 bis 10, wie glücklich bist du jetzt gerade?
10 wäre am glücklichsten, oder was?
Ja, genau.
10. Volle 10.
Ja. Volle 10.
Volle 10.
Wow, ich frage nämlich deshalb, weil du ja jetzt auf dem Land lebst mit der eigenen Familie, ja. Aber es ist gleichzeitig auch eine besondere Zeit für deinen Beruf und für die Filmbranche an sich. Die ist ja nicht unbedingt von Vorteil.
Ja, das stimmt, aber ich finde es auch eine spannende Zeit, weil man Zeit hat. und ich hatte das Glück, dass nach diesem ersten großen Lockdown, wo ja wirklich gar nichts mehr gegangen ist, ich doch wieder drehen durfte. Das heißt, ich kann jetzt auch wieder eine Weile nicht arbeiten und habe genug zu essen. Abgesehen davon, dass wir viel Gemüse angebaut haben und ich einfach nach wie vor Möhren, rote Beete und Kartoffeln ernten darf und essen darf.
Du erntest, was du gesät hast.
Richtig, schön. Ja.
Miriam, wie bereitest du dich im besten Fall auf einen Film vor? Also jetzt nicht als Anspielpartner oder dergleichen, sondern eher für dich zurückgezogen oder?
Ja, es ist tatsächlich so, dass es sehr projektabhängig ist, weil da auch Regisseure unterschiedliche Herangehensweisen haben. Ich arbeite ja oft auch mit dem Wolfgang Murenberger zusammen, der macht am liebsten nicht mal eine Leseprobe, weil der so sehr für den ersten Take, den ersten Moment ist. Sprich, da ist die gesamte Vorbereitung passiert bei mir alleine in der Auseinandersetzung mit dem Drehbuch und meiner Figur und dann schreibe ich ihm immer ganz viele E-Mails und wir reden viel darüber, aber es wird jetzt nichts geprobt oder vorher gelesen gemeinsam. Dann habe ich letzten Sommer einen Kinofilm in der Schweiz gedreht, der kommt jetzt im Herbst ins Kino, sollte er. Das war der Plan, mal gucken, ob sie das jetzt machen. Moskau einfach, eigentlich eine sehr nette, schöne Schweizer Komödie mit aber politisch-geschichtlichem Hintergrund.
Und der Trailer ist schon raus, den kann man auf YouTube anschauen.
Ja, das stimmt, der Trailer ist da. Ja. Ich hoffe, ihr müsst natürlich den Film auf Schweizerdeutsch gucken mit Untertiteln. Ne? Synchronisierte Filme finde ich schwierig. Ja. Und da, genau, da haben wir geprobt richtig. Da hat er sogar noch einen Schauspielcoach dazu geholt, der mit uns an gewissen Szenen gearbeitet hat und wir sind alle Figuren einmal durchgegangen und so. Insofern, wie du siehst, ist es wirklich sehr, sehr projektabhängig. Was ich immer mache, ist das Drehbuch mehr als einmal zu lesen und mir halt viele Gedanken zu machen. Und das passiert aber, finde ich, auch sehr von selbst. Das ist nicht so bewusst, dass ich mich hinsetze und sage, so, jetzt denke ich über die Rolle nach. Sondern das passiert ständig, meistens, wenn man gerade einschlafen möchte. Oder dann liegt man im Bett und hat 1000 Ideen und Gedanken und so. Also das ist, finde ich, ab dem Moment, wo ich einer Rolle zusage, ist die so ein bisschen in meinem Kopf und arbeitet es und sprudelt es an Ideen. Und das ist aber auch sehr schön.
Du lässt ja auch nicht jede Rolle in deinen Kopf. Also du bist ja auch sehr wählerisch, was Drehbücher angeht, was ich sehr cool finde. Du nimmst ja nicht jede Rolle an, wo du sagst, okay, das passt jetzt zu meiner Karriereleiter oder so.
Ja, das stimmt.
Das muss wirklich zu dir passen auch.
Ja, es muss immer irgendwas, du musst so sagen, ja doch, das aus dem oder dem Grund will ich es unbedingt machen. Und da gibt es unterschiedliche Gründe. Mal ist es der Regisseur, mit dem man unbedingt arbeiten will oder ein Kollege oder wirklich zu 100% die Geschichte oder dass man sagt, oh, das habe ich noch nie gespielt, diese Art von Figur. Irgend sowas muss dabei sein, damit ich sage, ich mache das. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diese Wahlmöglichkeit ist ein großer Teil meines Glücks, dass ich sozusagen das auswählen kann. Ne? Es gibt ja etliche Kollegen und Kolleginnen, die einfach froh sind, wenn sie drehen können. Und da weiß ich auch nicht, habe ich irgendwie, Gott sei Dank, darf ich darf ich nach wie vor Dinge absagen, weil dann doch genügend kommt, wo es passt. Weil schlussendlich braucht man ja auch Geld zum Leben, nicht wahr?
Definitiv. Weil du gerade gesagt hast, es muss vielleicht auch die Geschichte passen. Du hast ja an der Seite von Harald Krasnitzer bei der Schattenfreundin mitgespielt. Mhm. Da hast du eine Mutter gespielt, die eigentlich immer tiefer in einen Albtraum reingerät, weil sie die Obhut für ihr Kind mal kurz jemand anderem übergeben hat. Mhm. Jetzt bist du ja selbst Mutter. Mhm. Wie sehr berührt dich im Nachgang jetzt diese Geschichte nochmal? Weil am Set, glaube ich, ist das ja nicht im Kopf, weil da hast du nicht den fertigen Plot im Kopf wahrscheinlich, sondern nur die Szene. Aber wenn du jetzt im Nachgang nochmal über den Film denkst, dann ist es halt schon...
Lustigerweise würde ich sagen, es ist eher umgekehrt. Ich denke natürlich überhaupt nicht mehr an diesen Film, weil es auch schon länger her ist. Aber beim Drehen war das halt heftig. Also gewisse Szenen, ne, die wo man... Wir spoilern das jetzt einfach, wo alles wieder gut ist sozusagen und was das Kind wieder hat, die... war sehr intensiv zu drehen und auch die Streite mit ihrem Ehemann, wo es halt um Vorwürfe geht und was sie nicht alles falsch gemacht hat, wieso das überhaupt passieren konnte und die Vorwürfe, ich glaube, man macht sich ja genügend Vorwürfe, wenn man wirklich eine Sekunde unachtsam war und dem Kind etwas passiert, sowas verzeiht man sich nicht. Obwohl es natürlich unmöglich ist, ein Kind immer zu beschützen, vor allem.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, insofern, ich wurde da auch dann oft gefragt, ob mir das auch hätte passieren können, dass ich das Kind kurz allein im Auto lasse. Und ich würde sagen, ja, weil ich bin, glaube ich, das Gegenteil von so einer Helikoptermutter. Ich finde, Kinder müssen hinfallen und ihre eigenen Erfahrungen machen. Und das
und
geht
auch
mal
rausgehen, Stöcke sammeln und einfach für sich alleine sein, ja.
Und deswegen... habe ich jetzt dieser Mutter keinen Vorwurf gemacht. Ich habe es total verstanden. Das fand ich auch das Schöne an dem Drehbuch, dass mir ihr Handeln komplett nachvollziehbar war und trotzdem sind schreckliche Dinge passiert und sie musste darauf reagieren. Und das war während dem Dreh durchaus in gewissen Szenen sehr emotional und anstrengend. Und das, glaube ich, ist aber auch wichtig, dass man das dann so an sich heranlässt, damit man das der Figur mitgeben kann, sozusagen. Mhm.
Du hast in einem Interview mal gesagt, oder sollst mal in einem Interview gesagt haben, auf dem Land fasst man die klareren Gedanken.
Mhm. Brauchst Guter Satz, du das habe ich gesagt, wow.
Ja.
Aber helle Momente.
Brauchst du Rückzugsorte zu dir selbst oder meditierst du, machst du Yoga, Pilates, um dich irgendwie geistig und körperlich fit zu halten?
Ja, alles, was du gerade aufgezählt hast, brauche ich, ja. Okay. Also ich glaube, dass das eigentlich... Ich weiß nicht, ich glaube, es bräuchte jeder Mensch eigentlich, braucht Zeit für sich. Und die hat man natürlich weniger. Je älter man wird, umso weniger. Kinder haben noch wahnsinnig viel Zeit für sich, wissen oft noch nichts damit anzufangen. Aber man selbst als Erwachsener ist ja ständig dabei, irgendwas zu tun. Sei es kochen, aufräumen, putzen, arbeiten, Kind erziehen, mit ihm spielen, was auch immer. Und deswegen sind, finde ich, diese Momente, wo man einfach mal nichts macht und kurz in sich rein spürt, sehr, sehr wertvoll. Und das gibt es auf dem Land einfach häufiger, solche Momente, weil man nicht so viel Ablenkung hat. Man kann nicht ständig in irgendein Café gehen oder irgendetwas kaufen oder wird von dieser ganzen Werbung beballert, nur weil man U-Bahn fährt. Das macht mich nach wie vor wahnsinnig, die Einführung dieser Bildschirme in den U-Bahnen. Das war ja einfach vor 10 Jahren auch noch nicht. Und es ist auch völlig, ich finde, es gehört eigentlich verboten, weil es so eine Reizüberflutung ist und einfach nur Werbung und schlechte Nachrichten da kommen. Naja, insofern, du siehst, wie wahnsinnig gerne ich noch in der Stadt U-Bahn fahre. Überhaupt nicht. Und zwar nicht
das heißt,
wegen Corona.
Du bist gerne im Hier und Jetzt quasi.
Ja, es ist nicht immer leicht, weil man ja diesen Kopf hat, der viele Gedanken hat und immer irgendwo hinschweift und irgendwas machen will oder glaubt, es machen zu müssen. Aber ich glaube, es ist sehr gesund zu versuchen, im Jetzt zu sein. Ja.
Und vor allem hast du auf dem Land auch die Möglichkeit, einfach mal einen Baum anzuschreien, wenn es ist. Ja.
Richtig. Was? Das habe ich zwar noch nie gemacht, aber ich kann Bäume sehen und ich kann im Wald spazieren gehen. Und ich bin froh, dass ich nicht erst eine Stunde Auto fahren muss, um in einem Wald spazieren gehen zu können, sondern dass ich das einfach eigentlich sofort machen kann, wenn ich Lust dazu habe.
Schön, schön. Miriam, wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus dem Leben, welche Situation wäre das? Weil du hast ja ganz viele Videos, ja, wenn du irgendwie Amazon oder was auch immer für ein Medium anmachst, da sind deine Filme drin. Aber wenn du irgendwie eine Situation aus dem Leben haben könntest, was wäre das für ein Video?
Überhaupt gar kein Video. Also ich besitze nicht mal ein Smartphone. Ich mache auch keine Fotos so gut. Also irgendwie ist das nicht so mein Ding, Momente festzuhalten, sei es per Foto oder per Video. Naja, es gibt Videos, die gibt es leider nicht mehr. Die habe ich gemacht mit meiner besten Freundin, als wir jung waren. Und da haben wir ganz viel so Theater und Quatsch und irgendwelche TV-Sendungen nachgemacht. Und sind auf die Straße gegangen und haben die Leute dazu aufgefordert, für uns Haarshampoo-Werbung zu machen und haben so getan, als wären wir von einem Kinderfernsehsender, dass sie dann im Fernsehen kommen, die Leute. Und komischerweise möchten alle Menschen ins Fernsehen. Ich weiß gar nicht, warum. Und die haben alles gemacht, was wir wollten. Die haben sich in die Haare gefahren und unseren komischen Text aufgesagt und wir fanden es großartig. Und diese Videos hätte ich gerne, die sind aber verschwunden. Die würde ich mir gerne wieder ansehen.
Ist das ein Aufruf?
Nein. Die sind, glaube ich, einfach verloren gegangen. Ja.
Gibt's was, von dem du schon lange geträumt hast, aber es dich einfach noch nicht getraut hast zu machen?
Ich habe Reiselust nach wie vor. Also ich würde gerne Südamerika, ich war einmal da und es war so schön, dass ich gerne nochmal dahin möchte. Ich würde gerne einmal in den Regenwald, solange es ihn vielleicht noch gibt. Aber das ist alles, das sind so Wünsche. Ich weiß immer gar nicht, ob das echte Wünsche sind oder ob man die auch so von der Gesellschaft mitbekommt. So, man müsste dieses oder jenes erlebt, gefühlt, gesehen haben, weil eigentlich, wie gesagt, bin ich gerade bei einer 10, also ziemlich zufrieden und glücklich und muss nicht
unbedingt
weg.
Wollte gerade sagen, ja, das passt dann gar nicht zu der Anfangsaussage eigentlich.
Genau.
Jeder strebt ja immer nach so einer Bucketlist, wie es heutzutage
heißt.
Genau,
also sowas, ich habe auch nicht die Rolle, die ich nochmal spielen will oder das weiß ich nicht. Habe ich nicht so richtig, glaube ich.
Das ist schön.
Ja.
Das ist eigentlich schön.
Ja.
Du hast mit Kolleginnen und Kollegen der Branche Changemakers.film gemacht und das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung zum grünen Drehen. Mhm. Wie läuft es denn da aktuell?
Sehr gut. Also abgesehen davon, dass wir sind mit 100 Erstunterzeichnerinnen gestartet und jetzt sind wir, glaube ich, bei 350 oder irgendwie sowas. Wir sind jetzt dran, wir haben das noch gar nicht auf Instagram oder so beworben, weil wir da alle gar nicht so fit sind. Aber das machen wir jetzt noch. Dann werden es noch mehr. Und was viel
machen
wichtiger,
wir hiermit auch.
Ja. Und was viel wichtiger ist, ist, dass es tatsächlich Früchte trägt an den Orten, wo Dinge entschieden werden. Also wir sind wirklich in Kontakt gekommen mit verschiedenen Filmförderern, sei es jetzt Hamburg-Schleswig-Holstein, Christiane Dopp, die ja sowieso schon viel macht. Das war die erste, die das grüne Drehen überhaupt vorangebracht hat, die den grünen Drehpass eingeführt hat, der seit diesem Jahr verpflichtend ist. Und das, was sie da gemacht hat, wäre eigentlich unser Traumziel bundesweit, dass man einfach verpflichtende Richtlinien zum grünen Drehen hat, die an Fördergelder gebunden sind. Also, dass man einfach ohne gewisse Auflagen zu erfüllen kein Geld mehr bekommt, um einen Film zu drehen.
Und das heißt, es gibt sonst einfach die Förderung gar nicht mehr,
wenn du nicht gewisse Mindeststandards erfüllst. Und da sind wir einfach wirklich in interessanten Gesprächen mit diversen Filmförderern, die auch Interesse daran haben. Und da müssen wir jetzt mal gucken. Das wird sich in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen, wie man da herangeht und wie man das macht. Aber auf jeden Fall ist durch unsere Initiative, glaube ich, nochmal, hat es denen auch geholfen, dass es ein klares Signal von Seiten der Schauspieler kommt, die auch gerne oft als Ausrede wurden wir gerne oft benutzt, dass wir dieses und jenes Ding brauchen oder eben unbedingt fliegen wollen oder das schicke Hotel wollen oder den Wohnwagen am Set wollen. Und da, glaube ich, einfach mal zu sagen, ich bin auch gerne in einem Zimmer, wenn das sowieso vor Ort ist. Ich fahre innerhalb Deutschlands lieber mit dem Zug. Ich ziehe gerne Secondhand-Klamotten an oder kann auch mal selber was mitbringen. Es muss nicht immer alles neu gekauft werden. Das zu signalisieren, glaube ich, war ein wichtiger Schritt, der schon längst hätte getan werden müssen. Aber ja, wir haben halt auch ein bisschen gebraucht, um zu kapieren, dass man jetzt was tun muss.
Geht ja um größere Themen wie ja, zum Beispiel solarbetriebene Generatoren statt Diesel etc. Also da geht es ja wirklich dann um größeres Umdenken. Eigentlich ist es schon fast disruptiv, wenn man das sagen will in der Branche. Ja.
Und da passiert auch international etwas. Also England hat einen Green New Deal beim Drehen abgeschlossen. Also da ist auch Deutschland nicht, wir sind nicht die Ersten. Und es ist gut, dass das parallel an vielen Orten gleichzeitig passiert und dass es parallel viele verschiedene Bewegungen gibt, die sich diesem Thema annehmen. Und das ist wirklich, ich bin nach wie vor begeistert von den Umweltbewegungen, also von Fridays for Future auch, wie die haben mich wachgerüttelt. Also das war für mich tatsächlich der Punkt zu sagen, ja krass, mich mehr damit zu beschäftigen, Klimaforschern zuzuhören und zu begreifen, dass einfach gehandelt werden muss jetzt, ja.
Definitiv, ja. Und du setzt ja deine Social-Media-Aktivitäten, die du...
die ja nicht ja so nicht wahnsinnig hoch sind.
Genau, aber du setzt die ja nicht ein, um tolle Bilder von dir ja. und Familie zu posten,
um Gottes Willen.
Sondern wirklich um auf Themen wie Seebrücke oder ja. Worst Act hinzuweisen und ja. über einfach klimafreundliche Ernährung.
Menschen. Da merkt man dann erst, was für seltsame Fans man hat, wenn man in die Flüchtlingspolitik mit einsteigt. Halleluja, die Kommentare darf man gar nicht lesen, es ist erschreckend.
Ich hab's gelesen.
Wie wenig Empathie manche Mitmenschen haben.
Ja, naja. Das ist wirklich erschreckend, aber gut, das sortiert sich ja auch irgendwann aus.
Ich hoffe.
Ja, definitiv. Was kann denn aus deiner Sicht jeder Einzelne beitragen für bessere, lebenswertere Welt?
Viel. Also ich glaube, das ist tatsächlich, also unterschätzt, beziehungsweise mir hat das auch der eigene Aktionismus eine gewisse Freiheit und selbst Handlungsfähigkeit zurückgegeben, weil ich auch an manchen Tagen nicht bei der 10 bin, sondern denke, du meine Güte, was ist eigentlich gerade los auf dieser Welt? Und ich kann nichts tun, weil die Entscheidungsträger treffen in meinen Augen oft die falschen Entscheidungen. Aber eben, man kann viel selber tun. Man kann einfach entscheiden, allein schon, was esse ich? Ist ein Riesenfaktor im Klimaschutz. Also täglicher Fleischkonsum ist das Schlimmste, was man der Welt antun kann. Und sich selber, glaube ich, auch. Also mittlerweile sagt ja auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, wir müssen nicht täglich Fleisch essen. Ne? Wenn man einmal die Woche ein gutes Stück Fleisch isst, sprich aus artgerechter Tierhaltung, das nicht von ewig weit hierher geflogen kommt, dann ist es auch überhaupt nicht verwerflich. Aber ja, muss da wirklich einfach überdenken. Und da komme ich dann oft, wenn ich mit Menschen darüber rede, auch gerade hier auf dem Land, zum Thema Geld, weil natürlich ist Biofleisch teurer als Nicht-Biofleisch. Aber ich glaube, wenn man es nicht jeden Tag isst, kann man sich das auch leisten. Dann ist es halt nur einmal die Woche oder alle 2 Wochen.
Und es ist was Besonderes.
Genau.
Das ist wie eine 2-Euro-Pizza und ich wundere mich, warum da nur Müll drauf ist.
Ja. Also das. Und wenn man zurückdenkt, ich glaube, das ist so ein bisschen dieses Wohlstandsproblem. Also unsere Großeltern, da gab es halt Freitag Fisch und dann am Sonntag einen Braten und das war's. Und nicht mal bei jeder Familie, schätze ich. Das hatten wahrscheinlich sogar eher dann die Bauern, die halt selber ihre Tiere hatten. Aber da muss man einfach ein bisschen fast wieder zurückgehen, glaube ich. Dieses lokale Essen, also da, ja, regional, saisonal und weniger, macht viel aus. Und genauso ist es mit Klamotten. Wo kaufe ich meine Klamotten? Wie viel kaufe ich? Warum kaufe ich nicht einfach erstmal alles? Gucke ich erstmal, ob ich es nicht secondhand bekomme? Diese ganzen, auch für Kinder, Kinderkleidung, wie viele Menschen, was man dann immer sagt, wie teuer das ist, Kinder zu haben. Ich kaufe einfach alles secondhand. Das ist überhaupt nicht teuer. Und die haben das genau 2 Monate an, dann sind sie wieder einen Zentimeter
rausgewachsen.
Ja, genau. Klar. Also man kann, glaube ich, wirklich viel machen. Und wenn ich dann für Kinder secondhand, dann kann ich auch für mich secondhand kaufen. Also so in solchen Schritten. Und wie viel muss ich Auto fahren? Also das ist leider, wenn man auf dem Land wohnt, ist man gezwungen, mehr Auto zu fahren als in der Stadt. Das ist auch das, was mich ärgert. Das Einzige, was hier der Nachteil ist. Was sich hoffentlich auch in Zukunft verbessert, weil hier einfach die Dinge hoffentlich irgendwann ausgebaut werden, die Nahverkehrssysteme. Aber in der Stadt, also in Berlin, muss man eigentlich nicht Auto fahren. Man kann überall mit dem Fahrrad oder U-Bahn oder Bus hin. Und ich wäre so dafür, einfach mal die ersten Städte Deutschlands autofrei zu machen. Es wäre ein wahnsinnig spannendes Experiment und es gäbe wieder Platz und es wäre leise und es würde nicht stinken. Die Menschen würden sich wieder mehr bewegen, was auch gesund ist. Und dann gibt's halt noch so ein paar Carsharing-Unternehmen, wo man sich, wenn man mal doch was Großes machen muss, sich ein Auto leiht. Ich fände es großartig.
Reicht vollkommen, ja. Reicht vollkommen. Und ihr habt ja in Berlin sogar den Vorteil, dass ihr eine Ringbahn habt, wo wir in München ja davon träumen, weil wir haben es ja nur sternförmig alles.
Gut, dann müssen wir dann sagen, die Ringbahn müsste dann auch regelmäßig fahren. Das ist nämlich das Leid der Berliner, dass die nicht so gut fährt.
War ein paar Mal oben, ja.
Da kann man sich tatsächlich, ich bin ja halbe Schweizerin, ein Stück abschneiden von den Schweizern. Also die sind ja wirklich, was Mobilität betrifft, einfach weit voraus. Da ist alles pünktlich, es funktioniert alles. Carsharing gibt es schon seit Ewigkeiten. Und viel weniger Menschen haben ein eigenes Auto. Parken in der Stadt ist einfach wahnsinnig teuer. Das reduziert natürlich auch die Zahl der Autos. Also da gäbe es schon Mittel und Wege, aber da wir ja eine ein Autoindustrieland sind, ist das einfach nicht das Interesse der Wirtschaft. Insofern, mal schauen. Ich hoffe nach wie vor.
Ja, ich glaube auch nicht, dass es am Können liegt. Ich glaube, es liegt am Wollen.
Absolut, das ist ja das Traurige. Und dafür ist dann eben Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion, die sind gut, weil die uns ins Gewissen reden und deswegen kommen da auch viele Abwehrreaktionen, weil man sich selbst und sein Handeln hinterfragen muss und das ist etwas, was ein bisschen anstrengend ist.
Das ist ein riesengroßer Spiegel.
Ja, richtig, genau. Aber das muss die Jugend sein. Die müssen uns den Spiegel vorhalten und sagen, sag mal, geht's noch? Und dann müssen wir da leider reingucken und sagen, oh fuck, okay, sorry.
Ja, und es tut halt mal kurz weh, aber es hilft halt jedem weiter, jedem Einzelnen und der ganzen Gesellschaft
ja,
weiter.
Ja, absolut. Und gerade wenn man selber Kinder hat, also will man ja, dass die noch länger hier auch gut leben können.
Miriam, wenn du eine Sache auf der Welt verändern dürftest, also Gedankenspiel, du bist das Oberhaupt einer Regierung oder was auch immer, oder hättest unendlich Ressourcen, was wäre das, was du auf der Welt sofort verändern würdest?
Oh, es gäbe mehrere.
Fang mit einer Sache an.
Ja, das geht so Hand in Hand. Also ich würde erstmal Massentierhaltung verbieten, weil Massentierhaltung einfach in alles ein bisschen mit reinspielt. Also in den Klimawandel, in die Gesundheit der Menschen, in die Ressourcenverschwendung, in alles, habe ich das Gefühl. Und im Zusammenhang damit müsste man sämtliche öffentlichen Mensen die Ernährungspläne umstellen, auch Krankenhäuser. Es ist mir ein Rätsel, was Kinder in öffentlichen Schulen und Kindergärten noch zu essen bekommen und Menschen in Krankenhäusern, wo man weiß, dass gewisse Dinge nicht gesund sind und dann liegt man da krank und kriegt genau das zu essen. Das ist mir ein Rätsel.
Dass man wieder Kunde wird.
Ja, und dass man da, also ich glaube, und dadurch würde auch die Landwirtschaft revolutioniert werden, wenn man das verbietet. Und die Landwirtschaft muss reformiert werden, ganz, ganz, ganz dringend. Also vielleicht wäre das ein Dreh- und Angelpunkt, wo man erstmal ansetzen könnte, um mehrere Punkte zu verändern. Man würde damit auch ein bisschen den Welthunger bekämpfen, weil ja so wahnsinnig viel Soja angebaut wird und Regenwald wegkommt. Und statt dass die Menschen sich ihr eigenes Getreide für sich anbauen, wird das dann den Tieren gefüttert, die, naja, ein langes Thema.
Regionaler Anbau, ja, ich merke schon, da ist auch Leidenschaft dahinter, das ist gut so. Ja. Da ist auch Wissen dahinter, also du befasst dich ja wirklich mit den Themen. Das ist ja nicht so, dass du dich nur als Litfaßsäule hernehmen lässt, weil du einen Bekanntheitsgrad hast, sondern du hast da ja wirklich Bock auf die Themen. Ja.
Und ich glaube, das ist auch ein Ziel von uns, Changemakers.film tatsächlich, dass wir dieses Sprachrohr, das wir haben, alle, die da jetzt mit unterschrieben haben, mehr und besser nutzen. Und insofern ist es auch, sind wir auch gerade dabei, wir haben den Dr. Dirk Notz, ein sehr toller Klimaforscher, der uns irgendwie mag und unterstützt. Mit dem gemeinsam wollen wir es auch noch mehr vorantreiben, dass wir die Schauspielkollegen und Kolleginnen informieren, dass jeder so ein bisschen ausgestattet ist für Interviews. Weil ich kenne das auch, dass man traut sich nicht über ein Thema zu reden, wo man nicht zu 100% sattelfest ist, weil einfach nicht alle Journalisten so nett sind wie du jetzt zum Beispiel, sondern dann genau da reinhacken, wo man unsicher ist und einen auf irgendwelche komischen Wege bringen wollen. Und da, ja, das ist auch Teil unserer Arbeit, dass wir gerade versuchen, die ein bisschen zu Klimaprofis, Klimawandelprofis zu machen, damit man das in jedes Interview ein bisschen einbauen kann.
Krass. Wahnsinnsengagement. Ich bin begeistert, Miriam. Ja. Super. Also wirklich. Wir sind eigentlich schon fast wieder durch.
Okay.
Schade. Ich habe noch ein paar Entweder-Oder-Fragen, ja, wenn bitte. Du Bock drauf hast. Und vielleicht einen kurzen Satz dazu.
Ja.
Ausblick auf einer Berghütte oder in der Sonne sitzen an der Spree?
Ausblick auf einer Berghütte.
Ich hab's mir gedacht. Wiener Beisel mit Freunden oder Filmpremiere?
Wiener Beisel mit Freunden.
Schon, oder?
Ja, da muss ich dann zwar das vegane Gericht in der Speisekarte lange, lange suchen, aber egal.
Es geht ja um das Happening an sich.
Richtig.
Und jetzt wird es schwieriger. Tatortkommissarin oder Telenovela? Ich glaube, es ist beides nichts für
dich. Um Gottes Willen, beides schwieriger. Aber dann noch lieber Tatortkommissarin.
Ah, okay. Lieben oder geliebt werden?
Ist das nicht das Gleiche fast?
Ich denke, wenn man lieben kann, wird man auch geliebt, ja.
Ich glaube, eins ohne das andere geht nicht. Ich glaube, man kriegt es zurück, was man gibt, ja.
Siehst du, hast gar nicht wählen müssen. Und ein letzter Satz, es ist nie zu spät, um...
Es ist nie zu spät, um alte Gewohnheiten zu überdenken.
Miriam, wir sind am Ende angelangt.
Ja, schön.
Ich wünsche dir weiterhin solch ein Gespür für die Darstellung der Figuren, denen du so realistisch Leben einhauchst. Viel Kraft bei der Förderung und Forderung vom grünen Drehen und allgemein bei dem nachhaltigeren Leben. Und viel Glück, Gesundheit, dass du noch lange, lange, lange machen kannst, was du liebst.
Danke.
Vielen Dank,
das sind sehr gute
dass du dir
Wünsche.
Zeit genommen hast.
Danke.